Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und Deutschlandfunk Nova. Und aus dem Pott zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld her.
Moin. Ja, ich bin aber ganz unten, unter Tare. Ja, ganz weit, tief da unten.
Thema heute, 170 Jahre Zeche Zollverein.
Ja, genau.
Kohlenförderung oder egal. Wir reden vermutlich über Steinkohle. Wann haben wir angefangen, Steinkohle auszubuddeln? Wahrscheinlich vor 5000 Jahren, oder?
Ja, ich befürchte mal, dass die Chinesen noch vor uns waren. Also das weiß ich aber nicht, weil ich mit deren Geschichte mich nun wirklich nicht auskenne. Also in Deutschland gibt es Kohleproduktion für den Eigenbedarf natürlich schon im frühen Mittelalter. Also Zeit Karls des Großen um 800 herum beginnt so eine Art Professionalisierung. Da musste man auch, wenn man Kohle abbaute, alles natürlich über Tage, eine Naturalabgabe an den Landesherrn zahlen. Also die haben dann gemerkt, Kohle ist ein lukratives Geschäft. Da lasse ich mir so ein bisschen Geld für geben, wenn das ein Bauer oder wer auch immer da rausbuddelt. Und dann wurden alsbald sogenannte Bergregale aufgestellt und daran kann man dann sehen, dass das Eigentumsrecht an ungehobenen Bodenschätzen aufgeschrieben wurde und damit kann man erkennen, das heißt, man merkt irgendwie schon in dieser frühen Zeit, Kohle wird ein attraktiver und auch vor allem lukrativer Wirtschaftszweig werden, weil man damit allerlei machen kann. Man kann sich das Gesicht schwarz anmalen, man kann es verbrennen und allerlei Dinge machen damit. Insofern war auch klar, dass das also einfach wichtig ist. Da wir jetzt aber uns nicht ums Mittelalter kümmern, gehe ich einfach mal weiter. 1296 gibt es tatsächlich den ersten Kohlebergbau für Dortmund. Das ist das berühmte Haus Schüren. Das wird 1296 zum ersten Mal erwähnt. Das war ein Tagebau. Das heißt also, graben so gut es geht, aber keine Flöze. Mhm. Das heißt, du richtest natürlich eine Totalverwüstung der Oberfläche an. Das hat denen damals aber noch nicht so richtig Bauchschmerzen bereitet, weil sie mit Umweltschutz und ähnlichen Dingen noch nicht so richtig weit vorangeschritten waren.
Hast du das Gefühl, dass das heute irgendjemanden interessiert?
Doch, heute jedenfalls schon ein bisschen mehr. Aber tatsächlich ist es so, dass man sah sozusagen, dass es nicht besonders ergiebig ist, weil du so richtig tief nicht konntest und nicht runtergekommen bist. Und es dauert dann noch 300-400 Jahre, also ungefähr 16. Jahrhundert. Da gibt es Berichte darüber, dass die ersten Stollen gebuddelt worden sind. Und diese Stollen sind in ihrer Anlage so ein bisschen nach oben gerichtet. Werden also damit irgendwie, weil es dann offenbar leichter war, den Abraum rauszukriegen, werden also in den Berg kleine Gräben gebuddelt und gebastelt und diese werden dann verbunden mit rechteckigen Schächten und da konnte man also von einem Gang oder von einem Flöz zum anderen gehen und der Eingang, der war sozusagen waagerecht in den Berg reingeknallt, also es war einfach anders als heute, wo es nach unten runter geht, war das erstmal waagerecht, dann gingen die Flöze in den Berg hoch und wurden dann mit Schächten miteinander verbunden, sodass also die Kohle, die man da abgehauen hat, eben entsprechend auch rauskommen konnte. Und das Ganze ist erwähnt zum ersten Mal Mitte des 16. Jahrhunderts und zur gleichen Zeit gibt es übrigens auch die erste Bergbaugenossenschaft. Das war 1566 in Bredeney, heute ein Ortsteil von Essen. Und im frühen 18. Jahrhundert beginnt dann das Sprengen von Bergstellen mit Schwarzpulver. Und da beginnt dann auch sozusagen die Idee, man könnte ja eigentlich auch gleich senkrecht runtergehen und es dann irgendwie mit welcher Kraft auch immer man dann zur Verfügung hat. Aber es beginnt ja die Industrialisierung und es beginnt eben auch die Möglichkeit, mittels Motorkraft und Dampfkraft Dinge zu transportieren. Und schon sind wir vor dem nächsten Schritt, nämlich eben, entweder weiter zu graben, tiefer zu graben oder von oben nach unten zu graben. Und das war das eine. Das zweite ist, die Frage wurde auch natürlich relevant, wie transportiere ich das Zeug eigentlich ab? Also wenn ich das Grubengold da rausgeholt habe und es muss ganz woanders hin, wie mache ich das? Und die erste Idee ist natürlich die naheliegendste. Ich mache das am besten mit einem Schiff, weil Schiffe gab es.
Flüsse hatten wir auch genug.
Flüsse haben wir auch jede Menge. Also versuchst du deine Bergwerke in die Nähe von größeren Flüssen zu tun. Und daher kommt einerseits sozusagen das Ruhrgebiet, weil da die Ruhr sich natürlich wunderbar geeignet hat. Aber andererseits, weil es dort auch die größten Kohlevorkommen gab. Also passte das wirklich wunderbar zusammen. Und deswegen hat man also angefangen, die Ruhr durchgehend beschiffbar zu machen, indem man Schleusen baute, indem man dieses Abgabensystem versuchte abzubauen, weil die Ruhr gehörte in ihrer gesamten Länge natürlich zu unterschiedlichen Herrschaftsgebieten. Und die Obliegenheit der Herrschaftsgebiete war es, eigene Steuern und Abgaben festzusetzen. Und wenn du dann also deine Kohle die Ruhr runterschippern ließest, dann konnte es passieren, dass du alle, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal 50 Kilometer angehalten worden bist, um irgendwie eine Abgabe zu zahlen. Und das war natürlich nicht besonders attraktiv. Mhm. Also man versuchte das sozusagen, die Transportkosten zu senken. Und das ist dann auch gelungen, indem also eine einheitliche Abgabe festgelegt wurde, die dann unter den Landesherren aufgeteilt wurde. Und dann wurden die Eingänge und die Gräben immer größer, die Flöze immer größer, sodass kleinere Pferde zum Abtransportieren unter Tage eingesetzt werden konnten. Und da, wo die Gänge sozusagen zu klein waren, wurden Kinder eingesetzt. So furchtbar das ist, aber Kinderarbeit unter Tage war durchgängig üblich. Und so 10-, 12-Jährige, die waren klein genug, um also auch sich da unten an irgendwelchen Wägelchen vorbei quetschen zu können, die sie dann eben mit 2-3 Kindern gemeinsam Richtung Ausgang geschoben haben, um es dann dort auf einen Abtransportwagen zu kippen. Also das ist wirklich eine ziemlich üble Art und Weise gewesen. Aber immerhin, um mal so eine Zahl zu sagen, 1804, also sagen wir vor 225 Jahren ungefähr, gab es im Ruhrgebiet 229 Zechen. Und die produzierten pro Jahr 380.000 Tonnen Kohleabbau. Das ist schon eine ganze Menge, wenn man sich eben überlegt, dass das noch nicht mechanisiert war, dass es alles per Hand ging, dass es mit Kinderhand oder Pferdekraft herausgezogen werden musste, um es dann mühsam auf irgendwelche Schiffe zu verladen. Also es ist schon ziemlich mühsam gewesen und natürlich auch unter Umgehung sämtlicher heute bekannter Arbeitsrichtlinien. Das war einfach die Hölle. Und insofern sind die ersten Menschen, die da unter Tage gearbeitet haben, also wirklich Helden der Arbeit.
So, und warum ausgerechnet Zollverein?
Weil Zollverein,
ich habe einen Verdacht.
Ja, Zollverein hat jetzt ein rundes Geburtsdatum. Zollverein ist eine große Kultureinrichtung mittlerweile geworden im Ruhrgebiet. Und der Schacht 12 ist sowas wie der Eiffelturm des Ruhrgebietes. Und der ragt also weit hoch hinaus, ist Weltkulturerbe. Und wir haben uns einfach gedacht, man kann an so einem Beispiel einfach mal auch erzählen, wie die Arbeitsbedingungen waren, wie wir damals schon davon gelebt haben, dass ausländische Arbeitskräfte zu uns gekommen sind in großer Zahl.
Die ganzen Kowalskis?
Die ganzen Kowalskis und Zebrowskis, die im Ruhrgebiet heute noch leben, das sind Nachfahren der polnischen Bergarbeiter, die Mitte des 19. Jahrhunderts in großer Zahl, 40.000 insgesamt, ins Ruhrgebiet gekommen sind. Dort wurden extra Polensiedlungen gebaut am Rande der Zechen, damit die also auch attraktive Möglichkeiten hatten, mit ihren Familien zu kommen. Und man kann es im Prinzip sagen, das, was dann Mitte des 19. Jahrhunderts in der Zeche Zollverein und in anderen Zechen des Ruhrgebietes passiert, ist im Grunde genommen der Anschub oder die Befeuerung der Industrialisierung Deutschlands. Mhm. Und mit der Industrialisierung, da haben wir ja auch schon das eine oder andere Mal drüber geredet, kommt eben auch die Urbanisierung, also der Städtebau oder die Verstädterung und Verschandelung damit auch der Landschaft. Und all das wäre ohne die Kohle und ohne die polnischen Bergarbeiter, die die Kohle aus dem Bodenreich oder aus dem Erdreich geholt haben, eben nicht möglich gewesen. Und das wiederum könnte uns ja vielleicht jedenfalls dazu bringen zu sagen, so ein Land wie Deutschland ist darauf angewiesen, dass Menschen hierher kommen, die bestimmte Arbeiten tun. Und das ist jetzt nicht etwa chauvinistisch gemeint, weil die Deutschen sich nicht dreckig machen wollten. Das war nicht der Fall. Es gab auch sehr viele deutsche Bergarbeiter oder gibt es bis zum heutigen Tage jetzt nicht mehr so viele, aber immerhin. Aber es waren einfach nicht genug. Und wir hatten einen derartigen Arbeitskräftebedarf, dass der eben nur gedeckt werden konnte durch Zuzug und Zuwanderung von außen. Und dadurch, dass das in großer Zahl geschehen ist, konnte eben auch diese Unmenge von Kohle abgebaut werden und dieser Kraftmaschinenraum sozusagen entwickelt werden, der die Industrialisierung im gesamten restlichen Deutschland und weit darüber hinaus angetrieben hat. Und wir haben dann Kohleabbau ja nicht nur in Nordrhein-Westfalen oder im Ruhrgebiet, sondern es gab Steinkohle in Sachsen und im Saarland. Es gab Braunkohlereviere, große Braunkohlereviere, das wissen wir heute noch in Ostdeutschland. In Hessen und in Bayern gibt es das. Eisenerze wurden abgebaut in Rheinland-Pfalz, aber auch in Thüringen. Also es war wirklich ein reichhaltiger Industriezweig, der sich da klar gemacht hat, mit allen negativen Konsequenzen. Also ich kann mich noch dran erinnern, wenn man mit dem Auto durchs Ruhrgebiet gefahren ist, so vor 30 Jahren oder 40 Jahren, dann waren die Scheiben des Autos hinterher schwarz, weil einfach überall qualmte es und überall kam der Dreck raus. Und irgendwann kam dann der Slogan, der Himmel über der Ruhr soll wieder blau werden. Das war so ein Slogan, der also gesetzt wurde, da mussten Filter aufgesetzt werden, da mussten Umweltstandards eingezogen werden und siehe da, dann war der Himmel über der Ruhr wieder blau, der ist jetzt auch wieder blau, weil wir alle Steinkohletagebau und Bergbaubetriebe eingestellt haben. Wir sind ja ausgestiegen und jetzt folgt noch die Braunkohle bis 2038 oder wenn die Grünen die Wahl gewinnen sollten, würden sie ja gerne auf das Jahr 2030 vorziehen. Also dann wird auch der Himmel über Thüringen wieder blau und aber ist er jetzt vielleicht auch schon.
Ja, ist er auch schon. Ich hätte angenommen, dass die Zeche Zollverein heißt, weil es irgendwas mit den Zöllen zu tun hat, die für die Verschiffung zu bezahlen sind.
Also die Fährte, die du legst, ist so falsch nicht, aber sie ist nicht ganz richtig.
Okay.
Also die Zeche Zollverein heißt Zeche Zollverein, weil es eine tiefe Verbeugung vor dem Deutschen Zollverein ist. Der wurde 1834 gegründet. Der Aufbau der Zeche begann Ende der 40er, Mitte der 40er Jahre, also es war noch nicht so sehr lange her, die deutsche Revolution war gerade beendet. Und durch den deutschen Zollverein entstand ein erster Binnenmarkt, zunächst einmal in Norddeutschland und da lag natürlich das Ruhrgebiet auch drin. Dann kamen aber sehr viele süddeutsche Staaten dazu, bis es dann 1871 durch die Gründung des Deutschen Kaiserreichs sozusagen nicht mehr notwendig war, weil es dann ein gemeinsamer Wirtschaftsraum war. Mhm. Aber der Deutsche Zollverein war sowas Ähnliches wie die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 1957 oder die Montanunion 1951. Also wir verzichten darauf, gegenseitig Zölle zu erheben und machen dadurch unsere Waren gegenseitig billiger und günstiger im Weltmarkt und im Weiterverkauf. Und wir vereinfachen dadurch, dass wir die Bürokratie abbauen, die nämlich dafür zu sorgen hatte, dass die Zölle auch bezahlt wurden. Das war der eigentliche Hintersinn. Und es hat in Deutschland einen unglaublichen Boom ausgelöst. Als das Teil 1834 gegründet wurde, kann man danach sozusagen in den Folgejahren sehen, wie das Produktivität gesteigert hat, wie das Umsätze und Gewinne gesteigert hat und wie viele Länder möglichst schnell auch in diesen Zollverein rein wollten, weil sie gesehen haben, wenn ich da drin bin, dann lohnt sich das auch für mich. So, und die Kohle war ja darauf angewiesen, dass es sozusagen überall hin verschickt werden konnte. Und deswegen war für sie wichtig, dass es einen gemeinsamen zollfreien Markt gibt. Und der war eben mit dem Zollverein sozusagen angelegt. Und zu der Zeit, als die Zeche Zollverein 1851 die Produktion beginnt und die erste Förderung stattfindet, ist der Zollverein auch schon sehr viel größer, als er 34 ursprünglich geplant war. Also das war im Grunde genommen eine Verbeugung vor einer guten Idee.
Und warum gerade Polen? Also warum sind gerade Polen gekommen und nicht Italiener, was weiß ich was?
Also Polen war relativ nahe, wenn du dir mal kurz die Karte vor Augen hältst. Also vom Ruhrgebiet nach Polen ist es jetzt so weit nicht. Mhm. Nach Italien, zumal Sizilien schon.
Musst über die Berge.
Ja, man hätte auch fragen können, warum es nicht Holländer sind oder Belgier. Das liegt sicherlich daran, also ganz genau weiß ich es nicht, aber es liegt sicherlich daran, dass in Polen selbst auch wirtschaftliche Not geherrscht hat. Also man froh war, in Anführungsstrichen, wenn man eine gewisse Zahl von arbeitssuchenden Polen außer Landes hatte, die man dann auch nicht mehr versorgen musste. Also diesen Effekt hat man ja sehr oft bei großen Auswanderungswellen, dass der abgebende Staat gar nicht so unfroh war, dass eben so viele Menschen weg sind, weil er dann eben für sie nicht mehr zu sorgen hatte. Aber tatsächlich ist es dann sozusagen ein Startschuss und das zieht dann immer andere Polen nach sich. Also die erzählen dann, wie gut es ihnen geht, wie viel Geld sie verdienen und wie viel besser die Arbeitsbedingungen hier sind im Vergleich zu meinetwegen jetzt Polen. Das hat aber nichts mit Polen zu tun, sondern einfach nur als Beispiel. Mhm. Und dann sagen sich auch andere, ah, das mache ich auch. Und da der Arbeitskräftebedarf im Ruhrpott riesig groß war, also es im Grunde genommen gar kein Ende absehbar war, weil man ja damals eben noch nicht Umweltschutz hatte, man hatte noch nicht die Ölförderung, die ja im Grunde das Gleiche ist, nur eben in Flüssigform. Ja. Also eine Konkurrenz war noch überhaupt nicht absehbar und man konnte sich damals auch nicht vorstellen, wir reden von 1851, man konnte sich eben nicht vorstellen, dass es einen anderen Energieträger geben könnte als Kohle, um zum Beispiel Dampfkraft zu entwickeln oder alles mögliche andere. Dass das Öl dann da später auch kommt, hat natürlich auch was damit mit der Kohle dann gemacht und jetzt, wo Atomkraft kam und wo jetzt, also bei uns heute, alternative Energien kommen, merkt man, dass die Kohle einfach ihre Zeit hinter sich hat. Nicht nur, weil es nicht mehr so viel Kohle gibt.
So Brückentechnologie im Grunde gewesen.
Ja.
Und das haben wir ja auch relativ schnell, also relativ früh eigentlich auch schon gemerkt. Ich meine, wenn wir mal überlegen, wann denn eigentlich der Steinkohleausstieg angefangen hat in der Bundesrepublik, das war in den 1960er Jahren. Das macht man sich immer gar nicht so klar. Man denkt immer, das wären so die großen Demonstrationen der 80er Jahre gewesen oder sowas, als das beschlossen wurde. Aber das war eigentlich der Endpunkt dieses Ausstiegs schon. Ne?
Bei der Steinkohle war das so, weil die einfach sehr schnell nicht mehr konkurrenzfähig wurde auf dem Weltmarkt. Und damit muss man einfach dann irgendwann sehen, okay, wir können das natürlich alles subventionieren, wie das Russland lange gemacht hat oder die Sowjetunion damals oder auch China, die einfach Produkte.
Wir doch auch, wir haben Kohlepfennig gehabt, ne?
Ja, wir hatten das auch, aber nicht in dem Maße. Und das ist einfach irgendwann sinnlos. Und da ist es einfach besser zu importieren, als selbst zu fördern. Und das eben, was eben dazugekommen ist, ist, es gibt neue Technologien oder neue Energieträger. Und das konnte man sich eben 1960 so noch nicht vorstellen, dass man sozusagen gesagt hat, okay, dann lass es uns gleich komplett einstellen. Sondern, also so wie jetzt. Also das ist ja schon, finde ich jedenfalls, sehr mutig. Wir haben innerhalb von 5 Jahren oder 10 Jahren einerseits die Atomkraft abgestellt und andererseits die Braunkohle endgültig beendet. Ich meine, das ist schon ein ziemlich mutiger Schritt.
Ein großer Wurf, ja.
Ist ein großer Wurf, wenn er denn gelingt. Das hoffen wir ja alle. Aber insofern, diese Erkenntnis sozusagen, die gab es damals nicht. Und wenn ich eben sagte, dass man mit dem Auto durchs Ruhrgebiet gefahren ist und dann war die Windschutzscheibe schwarz, das ist mir auch so gegangen, als ich zu letzten Jahren der DDR noch dort mal war. Wenn man da in Leipzig das Fenster aufgemacht hat nachts, ist man morgens mit schwarzen Fingernägeln aufgewacht, weil also diese kleinen Braunkohlekraftwerke pro Block, die hatten in jedem Block ein kleines Braunkohleheizwerk, machte einen derartigen Dreck, das gibt's doch nicht. Wie kann man denn hier leben? Du atmest die ganze Zeit diesen Mist ein, die ganze Nacht über und so weiter. Also es ist,
Merkt man immer, wenn's weg ist, ne? Ich hatte so einen Effekt mal, das war um so 2008 herum, da war ich liiert mit einer Dame aus Brüssel, so dass ich viel Zeit in Brüssel verbracht habe. Und Berlin ist ja eigentlich schon eine vergleichsweise schmutzige, vergleichsweise stinkende Stadt immer gewesen. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Und wenn ich dann aber in Brüssel war, habe ich gedacht, meine Fresse, wir sind in Deutschland ja wirklich meilenweit voraus in der Luftreinhaltung und sowas. Das fand ich echt faszinierend. Ja. Das kann sich auch genauso wahrscheinlich heute keiner vorstellen, wie unsere Städte mal sein werden, wenn wir hier nicht mehr die ganze Zeit Öl verbrennen, um uns fortzubewegen, um zu heizen, um you name it damit zu machen.
Ja,
das stimmt. Ich ein bisschen hoffe ja sehr, dass ich das noch mitbekomme, um einfach zu dieses Gefühl mal zu haben, wie eine Stadt ohne Dreck daherkommt.
Aber ich sag mal so, ich finde es ehrlich gesagt, also da bin ich aber vielleicht etwas zu positiv eingestimmt, aber wir sind jetzt ungefähr bei 40%, die wir herstellen, also unseres gesamten Energiebedarfs, Strombedarfs stellen wir her durch alternative Energien, also Wind, Photovoltaik etc., Solarenergie. Das finde ich schon relativ viel. Und wenn du dir einfach mal überlegst, ich habe eine Zahl gefunden, die mich wirklich echt erschrocken hat. Zurzeit ist es so, dass wenn du alle Kosten einrechnest, die diese dreckige Kohleverstromung produziert, alle Kosten, dann kommst du den Vereinigten Staaten auf einen Schadensbetrag von pro Jahr zwischen 175 und 520 Milliarden Dollar.
Geil.
Ja, also wenn du einrechnest, dass du Chemikalien freisetzt, die hochgradig giftig sind, die jetzt in unserer Atmosphäre rumzaubern und sich nur langsam verdünnisieren. Wenn du mit einrechnest, dass wir das Grundwasser mit Stickstoff anreichern, was nicht gesund ist. Oder wenn wir den sauren Regen produzieren, der jetzt hier bei uns vielleicht nicht mehr so ist, aber eben wenn du die gesamte Welt dir betrachtest, der natürlich da immer noch sehr hoch ist, was das für unfassbare Schäden an Natur, an Bäumen, an Tieren etc., die ja auch in unserem Kreislauf drin sind. Also wir futtern diese Tiere und wir kriegen die Luft sozusagen gereinigt und hergestellt von der Natur. Also all diese Dinge werden dadurch sozusagen belastet. Das rechnen wir in die Folgekosten gar nicht ein. Wenn wir das täten, kämen in den Vereinigten Staaten bis zu 500 Milliarden Dollar pro Jahr hinzu.
Externe Kosten nennen wir Volkswirte das. Ja,
ja, ihr Volkswirte nennt das externe Kosten, genau.
Externalitäten und ich alles.
Ja. Genau, und ich rede jetzt nicht davon, dass wir alleine das Geld, was wir brauchen, um diese Atomkraftwerke abzubauen, das ist ja eine Unsumme. Ja, also das ist schon sehr viel und das wird viele Jahre dauern, bis wir diese ganzen Schäden hinter uns gebracht haben. Aber dann ist auf jedem Haus eine Solaranlage und überall stehen kleine Energiespender, die uns in der Summe ausreichen müssen. Ja. Und das werden sie auch.
Ja.
Weil alleine die Tatsache, dass der Wind immer bläst und du irgendwann auch eine bayerische Regierung haben wirst, die akzeptiert, dass auch in den Alpen Windräder stehen können,
ja, und
dann sieht die Sache schon ganz anders aus.
Und vor allen Dingen, wenn die Leute dann auch mal lokale Speicher haben im Keller oder in der Waschküche irgendwie noch so ein im Grunde eine Autobatterie an der Wand hängt, die ja zwischenspeichert und sowas. Wir müssen halt nur erstmal lernen, dass es alles dezentral passieren muss. Das ist eigentlich so ein bisschen das Problem, dass wir davon wegkommen, Strom zentral zu erzeugen und über weite Strecken zu transportieren. Und dann müssen wir als nächstes das Heizproblem lösen.
Ja. Ja. Ja.
Aber das können wir dann in der nächsten Sendung lösen, wir beide.
Genau.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 10. Mai 2021. Da gibt's die passende Ausgabe, eine Stunde History auf DLF Nova.
Ist nicht tot.